Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Unverschlüsselt, ohne Kopierschutz und mit einem Creative Commons für die freie Nutzung. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse, alles aus der digitalen Welt.
Auch am Dienstagabend vom 21. August 2012 wird es Punkt 7:30 binär. Punkt ist zwar ein bisschen falsch gesagt, 1 Minute und 50 Sekunden nach 7:30 binär und extraordinär. Das sind quasi Pussy Riot von Radio Stadtfilter. Mein Name ist Matthias Schüssler und da im Studio ist auch der Mege.
Hallo miteinander.
Heute geht es ja...
Wenn wir jetzt aufteilen, wer ist, das kommt glaube ich nicht drauf an.
Ich glaube, wir sind beides zu gleichen Teil. Heute geht es... Das war der Scherz am Anfang, wo wir da das nicht ganz pflegeleichte Thema ein bisschen euch schmackhaft machen. Es geht nämlich um Verschlüsselung. Bei der Verschlüsselung wird eine Botschaft in einen Keimtext umgewandelt. Und wenn man die eigentliche Botschaft wieder lesen möchte, dann braucht man den richtigen Schlüssel. Verschlüsselung ist im Internet nicht mehr wegzudenken. Ohne diese Technik könnte man kein Online-Banking machen oder nur, wenn man zu viel Geld hat. Man könnte nicht posten im Web und auch im Schnitt wäre gerade gar nichts privat. Und weil es wichtig ist, die Technologie, reden wir darüber. Und fangen wir doch an, was so Brauch ist bei solchen Sachen in der Antike. Weil Verschlüsselung hat es ja eigentlich schon immer gegeben, oder? Mega.
Ja, also da bist du der Chef, glaube ich. Du bist da, hast dich eingelesen in die Geschichte von der Kryptographie. Und ich verlasse mich jetzt da auf deine Infos.
Ach so, ja, also der Cäsar, habe ich herausgefunden, hat das also schon gemacht. Und der hat einen relativ raffinierten Trick gehabt. Der hat einfach so einen Stab gehabt, wo man so einen Lederriemen hat können drumherum wickeln. Und je nachdem, wie eng oder weit der gewickelt ist, also man muss noch sagen, sind Buchstaben drauf gestanden, sind dann die Buchstaben nebeneinander zu liegen gekommen. Und zum Beispiel dann ist das A neben das E zu liegen kommen, und dann hast du einfach in dem Text, wo du natürlich verschlüsseln das A durch E ersetzt und so weiter. Und hat funktioniert. Und würdest du das als besonders sichere Verschlüsselungsmethode?
Nein, eben. Also das ist sicher heutzutage so, da reden wir ja nachher auch noch ein bisschen drüber. Mit den Computern, die da sind, ist das relativ einfach zum Knacken. Sicher nicht eine sichere Variante heutzutage.
Weil Buchstabenhäufigkeit zum Beispiel natürlich es immer gleich bleibt und die könnte man da
genau
sehen.
Also wir haben jetzt ja da auch noch vom Alan Turing etwas aufgeschrieben, nämlich er hat ja im Zweiten Weltkrieg hat er ja den Enigma-Code geknackt, wo die Nationalsozialisten gebraucht haben, um ihre Messages zu verschlüsseln. Und der hat auch auf so Sachen angespielt, dass er hat gewusst zum Beispiel, dass in einer Nachricht immer ein Wort vorkommt und hat durch das eben genau eine Enigma-Maschine hat eigentlich ähnlich funktioniert wie der Stab vom Cäsar, hat eigentlich dann können herausfinden, wie die Buchstaben gestellt sind, zum Beispiel.
In den alten Browser hat es noch die ROT13-Verschlüsselung drin gehabt, wo der genau die Methoden angewendet hat. Kann man aber wirklich auch durch erraten, wenn man einfach die Buchstaben, die man viel sieht, durch E ersetzt, dann aber du hast eigentlich recht, wir sind ja zwar jetzt recht schnell schon in der Neuzeit, in den 1930er, 40er Jahren gelandet. Alan Turing, der hat ja, das ist ja, er gilt ja auch als Vater von der Informatik, und das ist eigentlich kein Zufall. Also da gibt es so einen Zusammenhang zwischen der Verschlüsselung und der Informatik. Also die sind beide miteinander hier entstanden, gross geworden. Natürlich, weil man einfach gesehen hat, wenn man die Verschlüsselungen knacken will, dann muss man viel können rechnen, braucht man leistungsfähige Maschinen. Da hat es eigentlich, da ist die Informatik so ein bisschen, die wäre wahrscheinlich auch sonst entstanden, aber sie ist einfach dann stark befördert worden, weil wo es Militär ist auch Geld. Dort hat man Funds bekommen, dort hat man können, so Maschinen bauen, Leute anstellen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind auch die Leute da gewesen, die Informatiker, die Experten mit dem Know-how, die dann haben müssen andere Sachen anfangen mit dem, was sie da gelernt haben. Und auch die haben dann, glaube ich, nachher nicht unbedingt nur militärisch, aber auch zivil dann weiter geforscht. Ist also auch so verwandt miteinander, Alan Turing, das Turing-Jahr 2012. Er ist eine schillernde Figur, könnte man eigentlich mal eine Extra-Sendung...
Ja, das wäre sicher eine sinnvolle Sache, ja. Und er hat ja auch den Rechenpower eigentlich symbolisiert, er hat so die verschiedenen Enigma-Maschinen hintereinander geschaltet und dann möglichst viele Varianten durchgetestet. Das ist eigentlich auch schon Rechenpower generiert mit mechanischen Maschinen.
Genau, also...
Ein Pionier gewesen auf diesem Gebiet.
Er hat nicht nur die Verschlüsselung, er hat auch die theoretischen Grundlagen gelegt, hat nachher mit künstlicher Intelligenz weiter studiert, weiter geforscht, am Schluss auch in der Biologie quasi Muster entschlüsselt, könnte man sagen, Muster erkennt, mathematische Muster in der Biologie. Also sollen wir das jetzt versprechen, dass wir mal eine Sendung
machen? Ja, komm, machen wir mal. Der Turing-Test wäre nämlich auch mal noch eine Sendung wert.
Absolut. Also, versprechen, wir sagen noch nicht wann, aber spät, also noch im Turing-Jahr, würde man sagen. Zurück zum Thema Kryptographie, wie man auch sagt, ein komplexes Thema. Tun wir doch mal so ein bisschen das auffächern. Und zuerst müsste man vielleicht mal sagen, es gibt symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. Was ist denn die symmetrische?
Also die symmetrische Verschlüsselung ist eigentlich die, wo beide einen gleichen Schlüssel haben oder wenigstens beide können den gleichen Schlüssel ableiten durch eine gewisse Information. Und dann hast du eigentlich wie so eine Zahlenfolge, also oder eine Reihenfolge von Buchstaben und du hast mit dem Schlüssel die X-Ohren zum Beispiel, das heisst, ja, wie stellt man sich vor, das tut man wie so aufrechnen und dann tust du es eigentlich wieder gegenrechnen und dann hast du wieder hast es entschlüsselt.
Ja, genau.
Du hast ist das schon klar?
Hoffen wir es, sonst reklamieren per Twitter, wenn wir nicht rausgekommen sind. Also man hat den gleichen Schlüssel, wo man den Keimtext erstellt und wo man zurückwandelt vom Keimtext in die Klarbotschaft. Das ist der gleiche Schlüssel. Und dann nimmt man einfach den Schlüssel und macht so ein bisschen Bit-Operationen drauf.
Genau. Also du musst dann eigentlich mathematisch dann ein Verfahren haben, wo du eigentlich kannst umkehren, oder? Wo dann relativ einfach ist in dem Sinne. Also
genau, du in beide Richtungen genau. Funktionieren. Und das wird in vielen Methoden gebraucht. WLAN zum Beispiel ist so verschlüsselt. Skype, ZIP, wenn ihr ZIP-Dateien komprimiert, dann ist es dort drin und ein Dateisystem für Linux gibt es auch noch. Fällt dir sonst noch etwas ein?
Nein, ich glaube, das ist schon mal recht, oder sagen wir Zertifikate, die können dann auch noch, das funktioniert wahrscheinlich auch ähnlich in dem Sinn. Nein, die sind asynchron, muss man sagen. Jetzt sind wir schon beim nächsten, beim Asynchronen.
Genau.
Und dort hast du eigentlich einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Und das funktioniert asynchron, weil man kann Nachrichten verschlüsseln mit dem öffentlichen Schlüssel, den man einfach verteilt. Und der Privatschlüssel bleibt bei einem und mit dem kann man dann etwas wieder entschlüsseln. Und nur mit dem.
Genau, also das ist das Raffinierte daran, dass du eigentlich kannst... zwei für die Verschlüsselung ja unterschiedliche Schlüssel brauchen und eben der zum Verschlüsseln, den kann man grosszügig genau. Überall verteilen, den kann man auf seine Webseite drauf tun, den kannst du brauchen, weil der Clou ist, zum Entschlüsseln nützt dir der öffentliche Schlüssel nicht, dann kannst du nur den geheimen Schlüssel haben und der muss natürlich auch geheim bleiben.
Genau, und es hat dann eben genau null einen Vorteil, weil wenn du kannst etwas signieren mit deinem geheimen Schlüssel, den du bei dir behaltet und die anderen Leute können dann mit dem öffentlichen Schlüssel, den du verteilst, eben dann verifizieren, dass du auch wirklich der bist, wo du ausgibst, dass du bist. Also du bist dann eigentlich authentifiziert gegenüber der dritten Person, wo du kommunizierst.
Auch eine wichtige Funktion von der Verschlüsselung, dass man sich authentifizieren kann, dass man bestätigen kann, dass eine Mitteilung unverändert ist, dass die nicht manipuliert worden ist. Das ist neben dem geheimen Übermitteln auch eine zentrale Funktion. Und es gibt dann auch so Kombisysteme, wo asymmetrische und symmetrische Verfahren gemeinsam verwendet werden. Zum Beispiel SSL kann man nennen. Verschreckend nicht, wenn jetzt da so ein paar Kürzel kommen. Es gibt viele, wir probieren nur die wichtigen zu nennen. SSL, das ist für verschlüsselte Übertragungen im Internet. Also wenn ihr so eine Webseite mit so einem Schlüssel habt, wo euch sagt, wenn ihr jetzt da die Kreditkartennummer eingebt, dann kann die nicht gesnifft werden unterwegs. Die kann in die falsche Hand fallen. Vorteil
Im Optimalfall,
genau. Alle Browser können das. Und es funktioniert so, dass man, glaube ich, zuerst Zertifikate austauscht mit öffentlichen Schlüsseln. Dann gibt es die Zertifikate und ja, also dann findet man jetzt, tut man einen Schlüssel, wo man dann einen symmetrischen Schlüssel, den man verwendet für die Session, der wird dann austauscht und nachher, wenn der austauscht worden ist mit einem sicheren asymmetrischen Verfahren, wird dann symmetrisch verschlüsselt.
Mhm. Genau, hast du sehr schön erklärt, finde ich.
Man sieht, es steckt da doch einiges drin, wenn man nur so, ja, so eine verschlüsselte HTTPS-Seite aufruft. Man erkennt sie auch an dem S, wo hinter dem Protokoll steht. Das Problem ist dort natürlich, also, ja, wenn man mit jemandem zu tun hat, der meint, der sei vertrauenswürdig, der das aber nicht ist, dann nützt alle Verschlüsselung nichts. Dann, wenn man eben beim falschen, beim nicht vertrauenswürdigen Webshop etwas bestellt, dann kann das noch so verschlüsselt sein, dann ist die Kreditkarte dann vielleicht doch am falschen Ort gelandet.
Ja, und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das sind die Zertifikate, oder das sind die, die du überkommst vom Server, wenn du ansurfst oder wenn du Domain gibst. Und das funktioniert eigentlich nur, weil es sogenannte Zertifikat-Authorities gibt. Und die tun die Zertifikate signieren. Und im Browser hast du die wie hinterlegt und du weißt, welche das vertrauenswürdig sind, die Authorities, und du schaust, ob das Zertifikat so signiert ist. Und so vertraust du dann auch wirklich, dass das Zertifikat vom richtigen Ort kommt. Und das ist recht, das ist eben genau ein rechter Angriffsvektor, oder, der Teil dort. Weil vielfach, das haben wir sicher auch schon erlebt, wenn ihr im Browser auf eine Seite kommt, wo HTTPS ist, dann steht, dann wird es rot. So im Chrome ist das, glaube ich, so. Und dann sagt sie, ja, das Zertifikat ist nicht signiert, das ist nicht ganz sicher, willst du wirklich weitergehen? Und das ist genau so ein Punkt, das ist dann ein Zertifikat, wo die Authority, wo du installiert hast bei dir im Browser, nicht signiert hat. Und dann kannst du nicht sicher gehen, dass es eigentlich wirklich die Seite ist, die du erwartest.
Genau, also das passiert ab und zu, dass man im Browser so eine Zertifikatswarnung überkommt. Ein häufiger Fehler ist dann, dass man einfach die falsche Zeit in seinem Computer eingestellt hat, weil die sind natürlich immer, die Zertifikate sind während einer gewissen Zeit lang gültig. Und wenn man zum Beispiel die Batterie, die so ein Kompi hat, die Dauer nachführt, wenn er ausgeschaltet ist, wenn die leer ist, dann passiert es, dass die Uhr irgendwie auf 1990 zurückgeht und dann
kann es natürlich passiert, ja,
sein, dass das Zertifikat nicht mehr gültig ist. Aber wenn die Uhr stimmt und so eine Warnung kommt, dann sollte man das ernst nehmen, weil dann stimmt wahrscheinlich, kann einfach sein, dass der die Webseite betreibt, das nicht verlängert hat.
Ja, es ist halt auch so, wenn du privat bist, das muss man auch noch beachten, also das kostet immer etwas, das Signieren von den Authorities. Und wenn man sich das nicht leisten kann, also wenn es einfach eine private Seite ist und man will aber gleich eine gewisse sichere Kommunikation anbieten, dann ist es auch häufig so, dass man ein selbst signiertes Zertifikat installiert und nicht eines von den Authorities. Also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was ist es für eine Seite, die man ansurft.
Ist besser als gar nicht, aber die von den grossen, von diesen Zertifizierungsstellen auch, die legen die Hand ins Feuer und dann sind zwar auch schon, ja,
ist auch schon
gehackt worden. Aber ich glaube, man kann auch dem im grossen Ganzen vertrauen. Ein weiterer Faktor, der da eine Rolle spielt in dieser Verschlüsselung, ist die Länge von dem Schlüssel. Also je kürzer, desto einfacher. Wir reden noch darüber, wie man die knacken kann. Aber je kürzer, desto unsicherer. Und bei den symmetrischen Schlüsseln haben wir schon angetönt, dort ist es also ein bisschen das Problem, wie kommt dann der den Schlüssel sollte brauchen, der über? Weil wenn man den natürlich einfach über das Internet übermitteln kann, kann jeder brauchen, und dann ist es ein bisschen witzlos, die ganze Sache.
Es ist eigentlich auch beim Asymmetrischen ähnlich, oder? Weil auch wenn du zum Beispiel zum Mailen Schlüssel verteilst, also Public und Private Key Paar, wo wir vorher darüber geredet haben, auch dann musst du eigentlich wissen, dass das wirklich der Schlüssel ist der öffentlich von der Person, die du erwartest. Und rein theoretisch müsstest du dort dich in Person sehen und einander den Schlüssel via USB-Stick oder so austauschen. Oder er muss dir sagen,
genau, mal mit Gesichtskontrolle, dass genau, man wirklich sagt, das ist die richtige Person, mit der ich es zu tun habe.
Also dort gibt es ja ganz komplizierte Verfahren, wie man das ein bisschen automatisieren kann, dass man so ein bisschen das Web of Trust aufbaut. Das heisst, so ein bisschen dem, wo du vertraust, der kennt jetzt den, und weil der kennt und du dem mega fest vertraust, gilt jetzt das für den anderen auch. Und man kann so ein bisschen ein Web of Trust aufbauen. Aber das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, aber es kann recht gut funktionieren.
Genau, also das wäre dann so eine Alternative zu dieser Stelle, wo auch einfach als glaubwürdig gilt.
Genau. Ja. Dass du eigentlich sagst, ja, deinen besten Kollegen, den kennst du gut und du vertraust, dass der alles, was er als vertrauenswürdig angibt, auch vertrauenswürdig ist, dann funktioniert das natürlich schon auch.
Verschlüsselung brauchen wir tagtäglich, also im Internet, wenn wir shoppen, wenn wir skypen, wie auch immer. Aber auch auf einer EC-Karte ist so eine Verschlüsselung drauf, auf diesen Telefonkarten, Versicherungskarten im Bereich Abstimmung. Also wenn man die möchte, digital machen will, dann muss das natürlich erstens gewährleistet sein, dass der, der abstimmt, auch der ist, der darf abstimmen. Umgekehrt muss gewährleistet sein, dass mein Votum auch unverfälscht ankommt. Also da braucht man das
und anonym. Anonym. Das kommt auch noch dazu. Das macht es dort noch mal ein bisschen komplexer, das Ganze.
Gibt es einen weiteren Standard, der SET heisst, Secure Electronic Transactions. Das ist so ein Standard, glaube ich, von Visa, von Mastercard, wo die dort schauen, dass das... dass wenn man seine Kreditkarte ins Internet einrührt, dass sie dann nicht auf russischen Webseiten landet. Wir haben es gesagt, bei den Signaturen, also wenn man will, seine E-Mails signieren, dann kann man das. Dann kann der, der es überkommt, verifizieren. Ja, das ist wirklich der, der mir das geschickt hat und nicht irgendein Heuchler oder irgendein... Hatterlump, nein, was gibt es da für einfach einen, genau, ihr wisst es, ein Bescheisser, ja. Und beim digitalen Geld, Bitcoin, wäre ja eine Währung, wo eigentlich, wo es nur darum geht, weil sie mit kryptografischen Methoden erschaffen wird. Also dort geht es darum, dass man Geld aus dem Nichts erschafft, indem man ganz viel Rechenpower ins Rennen rührt und so Geld generiert.
Ja, ich glaube, es ist schlussendlich dann meistens eine Minusrechnung, weil du so viel Energie brauchst, um eben genau so einen Bitcoin zu generieren. Aber es kommt ein bisschen auf den Kurs drauf an, den Bitcoin gerade im Moment hat. Aber auf jeden Fall von der kryptografischen Seite her ist das ein sehr spannendes Konstrukt, die Bitcoins. Weil ich glaube, so wie man jetzt die Expertenliste ist das wirklich eines von unknackbaren Verfahren. Also das ist wirklich sicher in dem Sinn und anonym. Und das ist eigentlich relativ schlau gemacht.
Es ist zu einem gewissen Grad anonym, weil man ja es gibt da die ewige Transaktionshistory und da kann man natürlich jede Transaktion nachverfolgen, aber...
Man weiß nicht, woher das sie effektiv kommt, oder man weiß einfach, der Ort hat jetzt so viel Geld, aber wer das genau ist, genau. Das muss man nicht wissen.
Es gibt natürlich Leute, die ihre Bitcoin-Kontonummern auf ihre Webseite draufschreiben.
Dann ist es natürlich passiert, ja.
Wenn man zum Beispiel Spenden so entgegennimmt. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Das Bitcoin ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich habe mal einen Artikel für den Tag geschrieben. Ich glaube, wir verlinken den an dieser Stelle, weil dann könnt ihr da auch die technischen... Ich fürchte ein bisschen, die Leute sind jetzt nicht wirklich draus gekommen, wie das funktioniert. Aber wenn es euch interessieren würde, könnt ihr das nochmal nachlesen, wie man kann mit Verschlüsselung eigentlich Geld erschaffen, Wert erzeugen. Wahnsinnige spannende Sache, zeigt auch ein bisschen, dass das ja, heute eigentlich Rechenleistung, wo bei dieser Verschlüsselung wichtig ist, quasi auch als Geldwährung ist. Und ja, reden wir darüber, wie man sich knacken kann, weil dort geht es genau um die Rechenleistung, wenn man kann ganz viel Rechenpower auf irgendeinen Schlüssel drauf rühren, dann kann man den vielleicht knacken. Wie funktioniert das?
Ja, was dort auch so lustig ist, es hat ja mal bei Debian, das ist eine Linux-Distribution, ein kleines Problem gegeben, dass die SSH-Schlüssel mit einer ziemlich kleinen Seed, das ist ja die Anfangs-, das Start-Zufallsgenerator gehabt, mit so einer kleinen Seed generiert hat, das relativ einfach war, um alle möglichen Schlüssel, die es gibt, auszuprobieren und auf die Message loszulassen und dann schauen, was eine sinnvolle Message zurückgibt. Und dort ist man relativ schnell dann eben genau auf so einen Schlüssel dann gekommen. Also man lädt eigentlich alle möglichen Schlüsselkombinationen auf die Message los.
Ja, und darum ist es wichtig, dass wenn man ein Passwort braucht, wo man seine Kommunikation verschlüsselt, analog, ja. Dass das eine gewisse Länge hat und dass das nicht in irgendeinem Passwort oder in einem Wörterbuch reinsteht. Weil sonst kannst du einfach so ein Wörterbuch nehmen und Brute Force Methode heisst das mit viel Rechenpower einfach eins nach dem anderen durchprobieren, bis die Antwort zurückkommt, die man gerne hat, nämlich ja, es funktioniert. So kann man zum Beispiel auch die Kreditkarten verschlüsseligen, die mit dieser Prüfnummer, diesen Ziffern hinten, die auf eurer Kreditkarte draufstehen, kann man so darum auch relativ leicht knacken. Man probiert nämlich einfach zu zahlen mit irgendeiner Kreditkarte, die man können absniffen und probiert durch und gibt jedes Mal eine Prüfziffer an, wo meins höher ist wieder die vorher und irgendwann mal heisst sie, jawohl, danke für ihre Zahlung und dann hast du sie gefunden. Also das nennt sich Brute Force, kann man.
Und das ist ja eigentlich auch das Problem vom asymmetrischen Verfahren, oder? Dort geht man eigentlich davon aus, dass der Rechenpower nicht wird lange, um die Nachricht innerhalb der nützlichen Frist dann auch zu knacken. Oder es gibt verschiedene Schlüssellängen und je länger das ist, desto länger braucht es. Und man geht davon aus, dass das irgendwann nicht langt in der heutigen Zeit. Aber es ist eigentlich nicht effektiv sicher, sicher, sicher. Was hingegen beim symmetrischen Verfahren so ist, also wenn das One-Time-Pad, das wir nicht angesprochen haben, aber wo auch ein symmetrisches Verfahren ist, wo eben wirklich sicher ist, wenn man den Schlüssel auf einen sicheren Weg austauscht, dann wird das nie jemand knacken, auch wenn man noch so viel Rechenpower drauf loslässt.
Dort ist der Clou, dass der Schlüssel so lang ist wie Nachricht.
Genau.
Genau. Und darum, also eben die Schlüssellänge ist wichtig, das haben wir gesagt. Also je länger, desto besser. Also 256 Zeichen sind da, ist heute ein gängiger Schlüssel, wenn man zum Beispiel sein WLAN verschlüsselt oder für ZIP oder für allerhand. Also das ist, kann man, braucht es relativ viel Aufwand, um das zu knacken, ist aber trotzdem nicht ganz ausgeschlossen, weil man kann ja heute auch einfach ins Internet gehen und sagen, ich möchte gerne mal 5000 Server mieten und die für so eine Aufgabe einspannen.
Ja, und es gibt dann halt also Rainbow Tables, sogenannte, oder, wo dann eigentlich die Variationen von Schlüsseln, wo man die gar nicht mehr muss berechnen, sondern die sind schon berechnet. Und dann lädt man die einfach drauf los. Und das verringert natürlich dann Zeit, um eben genau so Schlüssel errechnen, immens, oder? Und dann bist du natürlich auch einiges schneller.
Das ist zum Beispiel das Verfahren, wenn ihr euer Passwort fürs Windows vergessen habt. Und da gibt es so im Internet, Google sagt euch wo, so Knackprogramm. Und die funktionieren häufig so, dass sie die Rainbow Tables hinterlegt haben und darum einfach zügig an das Passwort ankommen, obwohl eigentlich das Verfahren an sich relativ sicher wäre.
Genau, und dann gibt es noch das Man in the Middle, die Attacke. Das ist eigentlich relativ simpel, das ist wirklich bildlich gesprochen, da stellt sich eigentlich einfach jemand in die Mitte und gibt sich als dich aus. Also der fängt von dir eine Nachricht auf, entschlüsselt die, verteilt die weiter und du hast immer das Gefühl, du redest eigentlich mit einer anderen Person, aber es steht eigentlich jemand in der Mitte. Und das funktioniert eigentlich ziemlich so, wie man sich es auch vorstellen würde im richtigen Leben.
Und das Interessante daran ist, dass man einfach sehr lang das unter Umständen unentdeckt bleibt und man da kann mithören und Informationen abgreifen. Ja, und ich würde noch einen letzten schwierigen Punkt ansprechen, nämlich den Staat, weil der Staat hat zum einen natürlich Interesse, dass man die Verschlüsselung braucht. Also zum Beispiel Wirtschaftsgeheimnisse auch geheim bleiben, dass Wirtschaftsspionage nicht unbedingt fruchtet allzu einfach. Aber auf der anderen Seite gibt es, jetzt würde ich sagen, so ein bisschen auf der paranoischen Seite vom Atlantik, nein, also einfach bei diesen eher misstrauischen Regierungen natürlich auch der Punkt, dass die nicht so gerne haben, wenn die Bürger einfach alles, was sie wollen, geheim behalten, auch können geheim behalten. Weißt du, von welchem Staat ich zum Beispiel rede?
Ja gut, also Amerika weiss man, dass sie Backdoors haben zu Skype oder so. Also sie können irgendwie einen Antrag stellen auf Entschlüsselung, wenn es muss sein. Also ich glaube nicht, dass sie alles dürfen mithören, da bin ich jetzt nicht sicher, aber ich glaube, sie müssen schon einen Antrag stellen.
Also sie haben relativ lange Zeit, zum Beispiel in den Browser, die Schlüssellänge auf die 40 Bit beschränkt. Ich weiss nicht, die ist wahrscheinlich gefallen, weil die ist mal so nicht mehr realistisch gewesen. Aber lange Zeit haben wir Browser, die man aus den USA exportiert hat. Wenn man die hat wollen importieren in der Schweiz, haben die nur die 40 Bit Verschlüsselung dürfen haben. Also quasi nutzlos. Und dann gibt es natürlich die Spekulationen, dass die NSA, also die National Security Agency, die Geheimdienst, überall in vielen Produkten so ihre Finger drin haben. Also dass die ins Windows einkommen, dass die beim Mac irgendwie einkommen.
Ja, eben, dort muss man dann, also dort ist es dann immer schwierig, was ist noch Realität und was ist dann wirklich Verschwörungstheorie. Das muss man dort, das ist wahrscheinlich ein feiner Grad dazwischen rein.
Genau. Wie brauchst du so in deinem täglichen Leben Verschlüsselung?
Ich muss ehrlich sagen, nicht so gross. Also sicher im Browser ist das immer ein Thema. Also wenn du auf gewissen Seiten bist und wenn du kannst wählen, immer halt den PS wählen. Ich glaube, das ist so der Hauptgebrauch, den ich habe.
Und vor allem eben, wenn man Kreditkarte eingibt und das HTTPS dort nicht steht, dann müssen wir wirklich sicher aufhören. Vorsicht genau. Walten lassen. Ich tue mit dem BitLocker, der im Windows eingebaut ist, da kann man ganze Laufwerke verschlüsseln. Das finde ich eine gute Sache.
Ich habe natürlich meine Harddisk auch verschlüsselt, stimmt. Habe ich ganz vergessen.
Das ist bei mobilen Geräten zumindest, finde ich das noch relativ wichtig. Das Mountain Lion, das neue Betriebssystem von macOS, oder das heisst jetzt nicht mehr Mac, das heisst nur noch OS X, das Mac haben sich eingespart. Dort kann man neuerdings auch sehr unkompliziert so USB-Sticks verschlüsseln. Einfach die laden im Kontextmenü, sagen verschlüsseln und dann, wenn man sie verliert, dann kann man die nicht mehr so leicht, einfach fallen die Daten nicht mehr in fremde Hände. Man kann dann natürlich den nicht mehr einfach irgendjemandem mit die Hand drücken und sagen, schau, da sind meine Daten drauf.
Das ist, glaube ich, immer so, bei allen Sicherheitsgeschichten, es wird je sicherer, desto komplizierter. Also, ich glaube, das ist so, man muss gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen, wenn man es macht.
So ist es. Und jetzt haben wir das Thema erfolgreich bodiget. Nächste Woche sind wir wieder da und zwar mit Kummerbox Live. Dort knöpfen wir eure akuten Probleme uns vor. Ein paar Fragen sind schon eingetrudelt. Ein paar könnten noch Platz finden in dieser Sendung. Sie ist noch nicht ganz voll. Darum, wenn ihr ein akutes Problem habt, schreibt uns auf digital@stadtfilter.ch. Die Adresse ist auch gut für Lob, Tadel, Kritik, Themenwünsche und alles andere, was irgendwie mit dieser Sendung zu tun hat. Jetzt machen wir nur noch etwas. Wir winken und sagen Ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und ich bin der Bege. Ciao zusammen.
Macht's gut.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.